Danke, dass ihr die Zeit jetzt uns gegeben habt. Ich weiß nicht, ist euch das bewusst, wenn man sich sozusagen auf einer höheren Ebene, was bis jetzt passiert ist, sich anschaut? Wir sind ja auf zwei verschiedenen Kontinenten gewesen. Sagen wir Richtung Südamerika, dann Afrika, Zentralafrika, dann eine Hochzeit. Dann haben wir wirklich inhaltsreiche Lieder gesungen und auch bekannt. Es ist schon viel Input in uns und es ist ein Input des Glaubens. Und wir haben auch im Glauben Dinge bekannt. Ich bin überzeugt, dass ihr das auch glaubt, was ihr gesungen habt, dass Jesus wirklich Herr ist, dass er der Retter ist, dass er gesiegt hat und dass er auch wiederkommt. Und er ist Retter eben nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Und jetzt muss ich einen Bogen spannen. Der letzte Sonntag hat mich ein, zwei Tage sehr irritiert. Wir haben Kleingruppensonntag gehabt und das war toll, was alles angeboten wird von Leuten aus der Gemeinde und vor allem, was auch schon läuft. Das heißt, das, was ich jetzt sage, leben die allermeisten schon, und es ist jetzt auch im Gebetstreffen sigmal gesagt worden, es war eine ganze Predigtsequenz über Gemeinschaft und die Bedeutung dessen. Ich würde jetzt noch einen anderen Aspekt hinzufügen. Das war das eine. Und dann sind wir so eingestiegen, der Markus hat Gottesdienstleitung gehabt und hat über die Wiederkunft Jesu gesprochen, über die Entrückung. Und mir ging das so, ich saß da hinten, Entrückung, der Herr kommt, wow, also wir sind seine Braut, wir machen uns bereit, wir haben die Offenbarung gelesen. Und dann kriege ich ein Heftle in die Hand, da sitzen fünf bärtige Männer und zocken hier rum. Ich habe das nicht zusammenbekommen, ich dachte, was ist hier los? Das ist doch was Heiliges, wir müssen hier doch vor den Herrn kommen und ihn anbeten. Und gleichzeitig, ich empfand es als extremen Bruch. Und nach 3, 4 Tagen ist mir wirklich aufgefallen, das Problem bin eigentlich ich, das liegt an mir. Denn wenn ich glaube, ich brauche noch besonders heilig zu sein, oder ein Spieleabend gestern Abend bei uns, wo wir gegrillt haben und nichts spielen konnten wegen des Wetters, das sei nicht Gottes Reich oder seine Braut, dann habe ich ein Problem. Es stimmt nämlich nicht. Ihr, die hier sitzt, das sagt die Bibel. Wir sind Gottes Leib, wir sind seine Hand, wir haben es gesehen, wir können sogar bis Haiti, bis Mosambik können wir Gottes Arm sein. Und das ist doch beeindruckend. Das heißt, es ist kein Bruch zwischen Spaß und Spiel, und Markus hat dann vom Motorradfahren gesprochen und so weiter. Wenn es in dir ein Problem ist, wenn du denkst, das ist doch ein Bruch, oder meine Woche, ich muss am Computer sitzen, ich muss Kinder füttern, ich muss, was weiß ich, Schüler schlagen, aber das ist wieder was anderes, dann lasst uns da wirklich umdenken. Und den neuen Aspekt, den ich jetzt hinzufügen wollte, wie gesagt, die Predigt ist schon vor 3 Monaten fast fertig gewesen. Es passt aber doch alles sehr gut zusammen, ohne dass ich mir das jetzt so hinzurre. Nochmal, die Bedeutung von Gemeinschaft, Gemeinde, Kleingruppe, wirklicher Leib Christi sein. In Höhen und Tiefen, um das wird es gehen. Und da bitte ich jetzt schon mal, und wir steigen jetzt wirklich, geht's Hammer ab. Also Folie 1 bitte, das ist aus dem Epheserbrief. Mir, ich darf vorlesen, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, die Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alles ans Licht zu bringen, was der Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott ist. Und jetzt weiß ich nicht, aus technischen Gründen ist der eigentliche Vers abgeschnitten, aber ich habe ihn wohlweislich hier kopiert und lesen euch eben vor. Trotzdem, nochmal, dass uns klar ist, vor Anbeginn aller Zeiten, also bevor es überhaupt eine Schöpfung gab, bevor es ein Universum gab und alles, war dieses Geheimnis bei Gott schon klar. Und was ist jetzt das Geheimnis? Den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt, die um uns rum sind, eins klar zu machen: die mannigfaltige Weisheit Gottes durch die Gemeinde. Und ich kann es ja paraphrasieren, das ist der Vorsatz Gottes, das ist sein Plan mit der ganzen Schöpfung gewesen. Lest euch ruhig auch mal daheim durch. Alles, was geschaffen wurde, hat ein Ziel gehabt. Das Geheimnis, das ein Mensch, der Jesus nicht kennt, nicht weiß, zusammenzufassen und den Gewalten und Mächten und der Welt zu zeigen, wie Gott ist, was Gott will, durch die Gemeinde. Lies das durch, es heißt so. Durch dich und mich, durch die Braut Christi, die sich bereit macht, wie wir vom Markus gehört haben. Und dann kriegt eine Kleingruppe, rumgezogen, eine ganz andere Dimension. Dann kriegt auch das, was wir hier machen, zusammen. Lobpreislieder singen, beten, einander dienen, im Kleinen, im Großen. Dann hat es ein ganz anderes, das ist die Wahrheit, ja. Und diese Macht der menschlichen Gemeinschaft und der Einheit in Christus, die findet man durch die ganze Bibel hindurch, durchs Alte bis ins Neue Testament. Die Kraft der Einheit. Ich reiße es nur an. Turmbau zu Babel. Die Menschen haben sich zu Bösem entschlossen. Einen Turm zu bauen, um Gott gleich zu sein. Und Gott sagt, wenn sie eins sind, wird ihnen nichts unmöglich sein. Und deswegen ist er runtergekommen, hat die Sprachen verwirrt. Und das gilt auch für uns als Christen. Wenn wir eins sind, auch hier in der Gemeinde, auch mit dem, der neben dir hockt, den du gar nicht so leiden kannst und so weiter. Wenn wir eins sind, wird uns nichts unmöglich sein. Ebenso Nehemia, kennt man ja, die Mauer Jerusalems aufgebaut und alle kamen zusammen und jeder hat sein bisschen mitgeholfen und so weiter. Und jeder hat seins mitgebracht, ihr könnt es ja mal lesen. Und die Mauer wurde gebaut und Jerusalem wurde gefestigt, ja, historisch als überprüfbar, archäologisch und so weiter. Voraussetzung natürlich, das Volk war eins, dem Herrn zu dienen. Genauso an Pfingsten. Wir hatten jetzt Pfingsten, wir hatten Pfingstpredigten. Was hat Gott gemacht? Aus allen Stämmen und Völkern, die Leute haben es ja selber gemerkt, aus allen Stämmen und Völkern sind sie zusammengekommen und Gott hat eine Gemeinde geschaffen, aus allen Sprachen. Wir haben es ja gehört in der Pfingstpredigt von dem Herrn Chatti oder wie er heißt. Aus allen Sprachen hat Gott eins gemacht und danach die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs und sie wurden eins. Und der Knackpunkt ist jetzt der, und ich hoffe, ich gieße jetzt nicht, wie man sagt, Wasser in den Wein. Die Frage ist schon, was wird dann wohl Satans Ziel sein? Man muss es kaum beantworten. Er wird versuchen, Gemeinschaft zu zerstören, wo er kann. Und er wird dich, vor allem auch mich, benutzen und ich merke es oft überhaupt nicht. Aber das müssen wir etablieren, wenn du diesen logisch, für mich logisch, also wenn du diesen logisch, klar, Einheit wird die Welt verändern. Christen in Einheit, dann ist doch klar, er wird nicht nur Katastrophen schicken und so weiter, er wird versuchen im Kleinen, wie bei Nehemia, da kam gleich der Kritiker und hat gesagt, sollte das wirklich halten? Er benutzt auch Menschen mit ihrer Zunge, um Unfrieden zu stiften. Ich werde den nächsten Teil kürzen und dennoch könnt ihr mir vielleicht folgen. Wie gesagt, wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde, bald eine Stunde in der Gegenwart Gottes gewesen und ich hoffe, ihr seid erfüllt, jetzt schon. Und trotzdem, wir kommen aus einer schwierigen Zeit. Ich werde das Corona-Wort einmal benutzen. Und auch da hat sich für mich eindrücklichst gezeigt, wie unterschiedlich Christen sein können. Wie unterschiedlich sie für mich Fundamentales sehen können und blöderweise, wie sie zum Beispiel mehr Recht haben als ich. Ha? Der eine, wie ich jetzt, ich meine gestern, mich hat das überhaupt nicht gejuckt, Delta-Variante. Wir waren gestern mit ein paar Leuten beim Spielen, reden wir so am Tisch miteinander. Meine Frau natürlich aus dem Medizinischen kommend, die hat einen ganz anderen Blick. Also für mich ist das Ding schon durch, blöd wie ich bin, ist ja klar. Also ich weiß jetzt, ich bin jetzt zweimal geimpft. Poh, ich weiß jetzt, für mich ist das vorbei. Und die Kollegen neben mir immer, die sagen natürlich nicht, was sie davon denken. Ich sage es auch nicht öffentlich, aber versteht ihr. Manche haben einen anderen Blick und sehen Dinge anders. Der Dritte denkt, Impfen ist vom Satan und propagiert es auch noch in christlichen Kreisen. Der Fünfte meint, jeder Impfstoff sei von Gott geschickt und propagiert es und ist absolut überzeugt und haucht dich auch noch an und umarmt dich, habe ich auch alles erlebt. Und dann, du bist doch auch so ein Impf, wie haben sie gesagt, ein Schlafschaf. Du bist ja fürs Impfen Schlafschaf. Ja, da, grüß Gott, schön, dass wir gesprochen haben. Versteht ihr? Es gibt doch, wir sind so extremst unterschiedlich. Und jeder hat eine andere Sicht auf die Wahrheit. Ich meine, was wir wirklich lernen könnten, dass wir da den Feind nicht reinlassen können, wegen leitstich Meinungen. Wer ist schon wirklich Mikrobiologe, Virologe? Wer ist es wirklich? Und vor denen, die widersprechen sich ja auch. Also können wir doch vielleicht lernen, als Gemeinde, uns nicht von Satan durch verschiedene Dinge und Ansichten auseinandertreiben zu lassen. Wir kommen zu Folie 2. Und da sagt Jesus was, und es ist Jesus, der was sagt. Und dann hat es schon Gewicht. Folie 2. Aber nicht nur für diese allein bete ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Das haben wir ja auch schon gesungen. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Also Jesus selber in seiner letzten öffentlichen Predigt sozusagen, im letzten Dokument, das wir haben, chronologisch, bevor er dann sozusagen Passion und so weiter ans Kreuz geht, das war das Letzte. Ich bitte, damit sie eins sind, damit die Welt erkennt. Und ich bin sicher, wir haben unten auch vorhin gebetet, dass Leute hier aus allen möglichen Orten kommen. Wenn wir eins sind, im Geist wird was passieren. Selbst wenn du gar nicht groß missionierst oder bist einfach schüchtern und ja, Nachbar, ich weiß jetzt so ganz und so wie wir auch. Es wird im Himmel was passieren. Jesus hat dafür gebetet. Und jetzt, was sollen wir tun, was sollen wir lassen? Jetzt wird es vielleicht ein bisschen praktisch. Und ich hoffe, ihr empfindet nicht, dass ich jetzt euch belehre oder sogar irgendwas belehrend dann richte oder so. Das sage ich in erster Linie mal zu mir, was hier steht. Und ich sage es hoffentlich auch zum Aufbau des Leibes. Ich habe so ein bisschen als ja, imperativisch, sagt man, formuliert, ein bisschen so als Kernaussage. Erkenne, dass Satan das größte Interesse daran hat, Keile zwischen dich und den Nächsten zu treiben. Ist ja eigentlich logisch, nach all dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Aber wie macht er das? Kommen wir zur Folie 3. Matthäus 7. Ja, ist natürlich jetzt ein Hammer, gell? Um 11, kurz vor Mittagessen, kriege ich noch eins ans Schienbein, denkst du. Aber wie gesagt, ich sage es in erster Linie mal zu mir. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und egal, ich werde das Wort nicht mehr benutzen. Der eine geht in Urlaub ohne Delta, mit Delta, gibt schon neue Variante. Der eine ist schwach, hätte schon vor 5 Monaten sich impfen wollen und so weiter und so fort. Der andere glaubt überhaupt nicht dran und glaubt und ist Christ und glaubt, dass es alles existiert. Das ist von den Medien gemacht und so weiter. Stimmt vielleicht auch zum Teil. Aber lass doch den anderen einfach stehen. Der Markus, ich glaube wirklich, dass letzten Sonntag viel vom Heiligen Geist war, wenn ich das mir erlauben darf zu sagen. Und der hat im Nebensatz gesagt, wir sind so unterschiedlich. Wir haben durch unsere Augen, durch deinen Kopf, wie du Dinge siehst, wir müssen andere Meinungen haben, es kann gar nicht anders sein. Aber das wäre doch toll, wenn wir lernen könnten, einen anderen und seine Meinung stehen zu lassen. Das ist eine Lebensaufgabe für mich. Natürlich, ich meine doch, du doch auch. Du meinst doch, du hast recht. Ich doch auch, sonst würde ich halt so denken. Aber es ist ein Trugschluss. Der andere hat nämlich vielleicht genauso recht. Oder vielleicht hat der recht und du gar nicht. Einer meiner Lieblingswissenschaftserkenntnisse der letzten Jahrzehnte vielleicht ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Vielleicht habt ihr von dem schon gehört. Es hilft mir im Alltag sehr. Er sagt, ich meine, die Bankwirtschaft und die Wirtschaft allgemein hat es in den 80ern, waren die ersten Studien, hat es jetzt übernommen und handelt auch danach, womöglich mit Erfolg. Also sein Ansatz ist, der Mensch, du und ich, wir bestehen, in meinen Worten, aus blinden Flecken. Es fehlt grundsätzlich dem Menschen die Fähigkeit, das zu sehen, wo er einen blinden Fleck hat. Deswegen heißt er blinder Fleck. Und er hat es gezeigt an Bankkonten, an Krediten, wenn man sich nach 10 Jahren angeschaut hat, Leute, die insolvent waren und die mitmachen wollten an den Studien, haben sich immer besser eingeschätzt, was ihre Sparsamkeit, ihre Erkenntnis ihrer Fehlausgaben angeht. In aller Regel positiv und zwar ohne irgendeine Begründung. Sie haben es nicht gesehen, wo ihr Fehler ist. Und die waren nicht dumm. Das heißt also, Jesus hat es ja schon gesagt, das ist ja das Gute, gell? Jetzt kommt so ein Ami drauf, naja. Was siehst du den Balken im Auge deines Bruders? Bemühe du dich mit ganzer Kraft und du wirst vielleicht nicht mal schaffen, deinen eigenen Splitter zu sehen. Andersrum. Ja gut, ihr passt auf. Ja, naja, ist ja so, gell? Also ich bin doch der Meinung, ich habe recht und du bist doch genauso. Und vielleicht sagst du, naja, das meiste ist mir sowieso egal, ich brauche gar nicht immer recht haben. Okay, aber wir haben die Tendenz, Jesus sagt, das ist einer der Kernlehren, finde ich, das Evangelium, lass doch den anderen stehen, guck du zuerst mal nach deinem. Wo hast du den Balken und lass doch mal den anderen seinen Splitter, ich kümmere mich da schon drum. Und wir als Menschen, mir hilft sehr bei Kollegen, bei Schülern, auch bei meiner eigenen, wie gesagt, Dummheit, ich sehe es ja gar nicht, sonst wäre ich doch jetzt so. Aber lern doch, den anderen einfach stehen zu lassen. Ich meine, die Gemeinde wird anders werden, wenn wir das machen. Ich meine, wir könnten doch jetzt über jeden, ich könnte über jeden irgendwas Dummes sagen, was mir gerade alles durch den Kopf geht, ist einfach so Schwachsinn. Weil das ist bloß mein Blick. Was weiß ich denn schon? Was wisst ihr von mir? Was weiß ich von dir? Wie kann ich mir, und ich mache es viel zu oft, über anderen überhaupt irgendetwas zu sagen? Das Einzige, was durch das Evangelium von uns verlangt, ist, ihn zu lieben und ihn anzunehmen, wie er ist. Und wenn wir das machen, ich glaube, dann wird das Ding hier voll. Wirklich. Ja, dann in Krieger, vielleicht so als Kollege hat mir das mal gesagt. Dann in Krieger auf Schwäbisch, da könnt ihr mal drüber nachdenken. Mit der Dummheit ist es so, selber merkt man nichts davon. Das ist schwäbische Klugheit. Ja, also mir gefällt sowas. Es ist nämlich wahr. Das Neue Testament. Ich meine, wir haben oft so ein heiliges Bild. Uns ist auch sicher so. Aber eins war mir schon so. Sie sagten nichts, dass etwas ihr eigen sei. Mit dem Besitz. Ich meine, da sieht man dann wirklich, was dir richtig ist. Aber wie ist denn mit unserer Meinung? Das ist eine Haltung für mich, sie waren so überzeugt, Jesus, sie haben gesehen, wie er geheilt hat, wie er auferstanden ist, wie er gekreuzigt wurde, waren vielleicht dabei in Jerusalem Und habe gesagt, an dem, da will ich dabei sein. Ich möchte an diesem Reich Gottes mitarbeiten. Und keiner sagte, dass etwas sein eigen sei. Ich finde, das ist eine Haltung. Und das ist, das gilt auch für Meinungen. Und Gott hat hinzugefügt, Tausende, Zehntausende Weltreligionen. Und Jesus kommt bald wieder. Sei großzügig mit anderen und lern sie stehen zu lassen. Eine Sache habe ich nicht, Jesus, ich habe ein falsches Bild gehabt ein bisschen. Gell? Da kommt doch der Petrus am Schluss angewatscht, gell? Angelatscht. Und ich finde das schon hart. Ich finde es richtig hart. Jesus sagt, ich gehe jetzt zum Vater. Und was fällt dem ein? Und dann fragt er, ja, und der Johannes, bleibt er noch so lange am Leben, bis du wiederkommst? Haha, weil ich würde nämlich auch gerne und so weiter. Gell? Kann man sich alles ausmalen. Und was sagt Jesus? Ich fand das immer ziemlich grob. So habe ich mir Jesus nie vorgestellt. Er sagt, lest mal im Griechischen nach, was geht es dich an? Was geht es dich an? Was mit ihm ist? Ja, das ist doch brutal hart. Gell? Der Petrus auf diesen... Auf ihn, auf seine Worte, Petra, Petros, auf das werde ich mein Reich bauen und die Hölle wird es nicht über... Der kommt, das geht dich doch, Petrus, eigentlich gar nichts an. Wenn ich will, dass er lebt, bis ich komme, das werde ich ihm schon sagen, du wirst merken, aber folge du mir nach. Das ist doch das Entscheidende. Und dann lass doch den anderen stehen, der soll doch denken, was er will und ihr habt mit meinem genug zu tun. Ich jetzt, mit meiner Nachfolge. Lass uns mal geschehen sagen, ich möchte ja niemanden kritisieren. Es ist bloß sozusagen der Wunsch nach wirklicher gelebter Einheit. Gut, wir kommen schon zur Folie 4. Ihr habt immer die Schlussstellen angeschnitten, aber das ist auch gut, didaktisch. Dann müsst ihr es jetzt hören. Oh ja, und dann liegt es jetzt eigentlich an mir, ihr müsst eigentlich noch hintergucken, gell? Dabei bin ich auf die Uhr fixiert, damit ihr rechtzeitig heimkommt. Also, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingehe, der mir aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn du über alles immer Bescheid weißt und zum anderen reindrückst und ihn nicht stehen lassen kannst, ich rede wieder zu mir. Wenn du alles weißt, auch über Delta und Co. Aber wenn ich keine Liebe bei dir sehe, also an mir prallt es ab und es tut mir leid, ich habe so Leute leider kennengelernt. Christen, sie haben recht, aber wenn du so mit Leuten in der Welt redest und sich über sie lustig machst, über ihre Ängste und so weiter, wenn da keine Liebe zu spüren ist, dann sagt die Bibel, bist du nichts, sagt sie zu mir und zu dir. Und es geht ja noch weiter, sie sucht nicht das ihre, und nach deiner Meinung. Ich rede jetzt lassen wir Corona 100% weg. Sondern wir sind in einer Phase der Überinformation. Du hast deine Meinung zu dem, es kommt der Wahlkampf, dann hast du deine Meinung zu dem. Dann ist der Fußball, ja, da können wir auch drüber streiten. Dann ist UEFA Korruption und so weiter. Der andere liest kein WhatsApp, der dritte meldet sich ab. Der fünfte ist, versteht ihr? Und das macht uns so, das spaltet uns völlig unsichtbar. Es sind doch Meinungen. Also, die Liebe ist gütig, sie tut sie Plätzchen, nimmt sich nicht unanständig, sucht nicht das ihre, lässt sich nicht erbittern und so weiter und so fort. Also, mein Wunsch wäre für uns alle, und das ist das Neue Testament, dass man uns an unserer Liebe zueinander mal erkennt. Und dann, wenn wir idealerweise auch die Welt das spüren lassen, dann ist schon viel gewonnen. Die Liebe rechnet auch Böses nicht zu. Sie vergibt auch schnell. Und ganz praktisch aus unserer alten Gemeinde, da hat es einen Spruch gegeben, der hilft mir sehr. Und das ist jetzt wirklich praktisch. Unterstelle dem anderen immer Gutes. Und ich meine, der Kerl ist da. Wir verstehen uns prima. Wir haben zusammen gegessen. Aber im Urlaub, ich habe ihm 2-3 WhatsApp geschrieben. Und da war ich beleidigt. Was ist jetzt los? Was ist das? Wie wichtig bin ich ihm denn überhaupt? Hat der jetzt kein WhatsApp mehr und so weiter und so fort. So ist mein Fleisch. Ich bin ja schlechter als viele. Und Kerstin ist besser. Die hat auf die Idee die gekommen, vielleicht hat er Probleme mit dem Empfang. Da bin ich jetzt so schnell drauf gekommen. Für mich war gleich der Karl, will der jetzt nichts mehr? Ihr habt so viel von mir schon erzählt. Versteht ihr? Also, und das ist doch ganz praktisch. Unterstell ihm doch erstmal das Gute. Und das gestern beim Grillen. Egal, was wir gemacht haben, wir sind doch ganz schnell her. Warum hat die das jetzt so gesagt? Versteht ihr? Also, ich mache jetzt keine konkreten Beispiele, aber es ist praktisch. Unterstell, wenn es jetzt sicher ist, unterstell ihm doch erstmal Gutes. Praktisch. Was sollen wir lassen? Der letzte auf einer Liste Punkte. Was hat das alles mit mir zu tun? Was sollen wir lassen? Erkenne, dass du ein Teil einer Gesellschaft bist, auch als Christ. Unsere jetzigen Gesellschaft, wenn wir hier hocken um 11:15 in Sonnenbühl, Westeuropa, Westdeutschland, Süden, reich, vielleicht überversorgt, vielleicht überinformiert. Wir sitzen hier und du bist ein Teil der Gesellschaft. Und was ich jetzt vorlese, ist äußerst aktuell. Ich kann es jetzt so gut ausdrücken. Das ist aus einer Zeitschrift, monatlich erscheint sie. Ich halte sie für sehr, sie wird auch immer wieder zitiert, vielleicht einer der zumindest versuchsweise objektiven Zeitschriften heutzutage. Und das ist ein Wissenschaftsartikel und ich möchte Folgendes vorlesen. Und das gilt für dich und für mich, ob du es glaubst oder nicht und ob du es weißt oder nicht trotzdem. Deswegen lese ich es vor. Kritiker nennen das die Filterblase, einen mittels künstlicher Intelligenz entworfenen Algorithmus, der ein Fantasieort ist, an dem alles, was man zu sehen und zu hören bekommt, auf den eigenen Geschmack, die eigenen Bedürfnisse, die eigene Meinung zugeschnitten ist. Ich rede jetzt vom Internet und von deinem Smartphone und von den Nachrichten, die du bekommst. Die auf dich zugeschnitten ist. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, niemand sieht das Internet so, wie ich es sehe. Und da nicht nur Facebook, sondern auch Google, Amazon und nahezu alle anderen kommerziellen Anbieter mit derlei Tricks über Algorithmen am Werke sind, bekommt jeder bei gleicher Anfrage andere Ergebnisse, erhält jeder andere Nachrichten, andere Werbevorschläge, andere politische Einflüsterungen. Eine Tatsache, die für die Gesellschaft längst zur Zerreißprobe geworden ist. Das heißt, genauso für uns als Christen, du kriegst deine Nachrichten, du meinst, es sei objektiv, ist aber gar nicht so. Und dann ist natürlich klar, dass hier 50 verschiedene Meinungen zu irgendwas sind. Du meinst natürlich, das ist objektiv, aber jeder sieht es ändert, keiner sieht es so wie du. Der Algorithmus sorgt dafür. Hat mich sehr erschreckt und ist eine Zerreißprobe geworden für die Gesellschaft. Und ich möchte sagen, auch für den Leib Christi. Ich wollte jetzt, da gehe ich nicht mehr drauf ein, aber man kann es an anderen Sachen sagen. Der nächste Unterpunkt, das gefällt mir. Hast du mal überlegt, die Jünger Jesu, er hat sie mit Absicht ausgesucht. Ich meine, da sind wir uns, glaube ich, einig. Er hat zu dem gesagt, komm du, ich brauche dich. Was das für Typen waren? Der Petrus, ich meine, Petrus kennt jeder, aber überleg mal, der ist so hart, der hat neben Jesus stehend, nimmt er ein Schwert und haut dem Soldaten das Ohr ab. Man kann man so sagen, einen gewissen cholerischen Grundzug hat er vielleicht gehabt. Und dann gibt es einen anderen, und ich weiß nicht, also da bin ich so, mich grauszimmer, aber wenn ich das so sehe, Leonardo da Vinci, das letzte Abendmahl und da liegt der Johannes, liegt so an der Brust Jesu mit langen Haaren. Oh. Also mit dem kann ich mich nicht so identifizieren. Versteht ihr? Und die sucht Jesus aus und setzt sie zusammen, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Dann hat er einen Zeloten, Simon, ein Sikarii. Das sind die bewaffneten Untergrundkämpfer gehabt. Die waren bewaffnet, die hatten Schwert, das war ein Dolch. Die sind mit dem Dolch, das waren Terroristen, Untergrundkämpfer, um Israel von Römern zu befreien. Die hat Jesus sich ausgesucht und da setzt er daneben den Matthäus, und das ist mein Lieblings, sozusagen, weil ich da selber im Studium draufgekommen bin. Das ist ein Publikanus. Die Römer haben ihre Steuern, ihre Einnahmen verpachtet. Die haben gesagt, Galiläa, unterteilen wir 20 und du mit deinem Vermögen, du kannst es kaufen. Für 20.000 Denare kriegst du meine Steuereinnahmen vom Kaiser oder Prokonsul und du musst die aber eintreiben. Wenn du 40.000 rausholst, dann hast du 20.000 Euro gut gemacht, was auch immer. Gell? Das heißt, es waren also linkste Vögel, die es überhaupt gibt. Die haben die eigene Bevölkerung über Steuern, übers Ohr kauen und in Ruin getrieben. Sie haben es vorfinanziert und mussten dann natürlich gucken, auch mit Militär und was sie hatten, dass das wieder reinkommt. Und einer von denen war Steuereinnehmer. Überleget mal, und die setzt du nebeneinander mit einem Untergrundkämpfer, die immer wieder mit ihrem Dolch durch die Gegend gelaufen sind. Das muss doch einen Grund haben. Und ich behaupte, es hat einen. Ich glaube, Gott wollte uns auch zeigen, wir sind unterschiedlich und aus unterschiedlichsten Leuten kannst du eine Gemeinde bauen, die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Ja. Vielleicht kommen, das lasse ich jetzt mal weg. Jetzt kommen wir zu ein bisschen Ernsterem. Ich habe ein Buch gelesen, die letzte Zeit hat mich sehr bewegt, vom Bruder Yun, einem chinesischen Christen, der Jahrzehnte gefoltert wurde, der anerkannt wurde als Bischof von Millionen von Christen in der Zwischenzeit. Und zwar nicht nur 10, sondern mehrere 10 Millionen Christen als Leiter, weil sie gesehen haben, an dem hat sich Gott durch Leiden verherrlicht. Ihr könnt euch Sachen sagen, dann würdet, ich meine es ernst, dann würdet ihr nicht mehr so locker ins Mittagessen gehen, was man mit dem alles gemacht hat. Und gut an diesem Buch ist seine Frau, die ihn nie gesehen hat, oder seltenst in 40 Jahren, hat es in ihrem Tagebuch und der hat es verglichen, der Herausgeber. Und auch sonst mit historischen Daten. Und er sagt eins, und er ist dann nach Deutschland ausgewandert. Er sagt eins, er fragt sich, wenn du als Christ Verfolgung leiden wirst, wie Jesus es gesagt hat, das Kreuz wirst du nie entkommen. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, hat Jesus gesagt, und folge mir nach. Dann hat er sich gefragt, wo ist das Kreuz hier im Westen? Dort bin ich gefoltert worden, man hat mir die Beine gebrochen und so weiter. Dann hat er nicht lange überlegen müssen. Die Verfolgung ist unter Geschwistern, hat er gesagt. Das muss man jetzt erstmal, ich meine, ihr könnt sagen, das ist ein Chinese unter vielen, es gibt ja genug. Aber er sagt, da ist Satan am Wirken durch Geschwister und das, was sie übereinander reden. Er hat es auf Konfessionen gemeint. Ich bin in der Gemeinde, so ist vielleicht heute nicht mehr so das Thema. Es ist auch schon, das Buch ist 2000 erschienen. Vielleicht ist es besser geworden, ich weiß es nicht. Aber er hat sehr zu mir gesprochen. Die Verfolgung geschieht oft durch uns selber. Ich habe ja vorhin angedeutet, die Zunge ist ein Feuer. Wer kann es stoppen? Ich schaffe es nicht oft. Aber immerhin, man bemüht sich. Und wie viel kann so ein kleines Wort oder kleiner Nebensatz, wie viel kann der kaputt machen? Ich habe es schon oft erlebt. Ich bin ein bisschen übersensibel und so weiter. Aber ich meine, vielleicht können wir uns auch da Jesu Worte wirklich zu Herzen nehmen. Und wenn du eben sagst über einen anderen, dann vielleicht eher das Gute. Ich meine, das ist doch ein Trainingsfeld. Und das schafft Einheit. Eins ist sicher, alles andere zerstört. Und wenn du verletzt wurdest oder wenn du verletzt hast, dann kannst du ja auch um Verzeihung bitten. Der Herr verzeiht uns alles immer. Und es dann besser machen. Ich komme schon zum Ausblick, zum Ende. Jesus hat gebeten, dass wir eins sein, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Wir brauchen nicht so naiv sein und zu glauben, der Feind lässt es einfach so geschehen. Triff dich jetzt mal ein halbes Jahr mit deiner Kleingruppe und ich kann jetzt schon, weil ich dem Wort Gottes glaube, ein bisschen mit Menschen unterwegs war, es wird irgendwann, wird's, auch wenn es bloß ein bisschen, es wird irgendwo rappeln, weil der andere ist halt anders und sieht anders. Und dem stinkt es, dass dein Pute halt durchgegrat ist und du es ihm doch auf den Tisch und so weiter und so fort. So Kleinigkeit, aber es wird irgendwas wird kommen. Oder eben, es gefällt er halt nicht an der Leiterschaft oder hier, was erzählt er da? Versteht ihr? Mir findet sofort etwas, was uns nicht gefällt. Und lasst uns da dem Feind keinen Raum geben. Und ich glaube, das wird den missionarischen Schub geben. Lasst es uns richtig üben. Und auch wirklich auch Kontakt aktiv suchen. Ich habe gestern zwei Gästen, was über meine Familie gesagt, das nicht so rühmlich war. Naja, man muss sich schon manchmal ein bisschen nackt machen, um wirkliche Beziehungen zu schaffen. Weil Freunde und Verwandte haben wir schon auch und jeder von euch auch. Aber wollen wir wirklich eine Gemeinde von Geschwistern sein, wo man auch mal sich ein bisschen verletzlich macht, weil sonst wird keine Einheit entstehen. Am Sonntag oder alle zwei Sonntage herkommen, ist alles gut. Ich sage wirklich null dagegen. Wir kommen ja heute regelmäßig. So. Aber, versteht ihr, eine Einheit, die die Welt verändert, das wird auch ein bisschen was kosten. Das wird ein bisschen Haut weggehen. Und du musst es zulassen und vielleicht sogar machen. Und lasst uns jetzt ein Stolperstein für den anderen sein, wegen Meinungen. Ihr habt noch Zeit, das haut mich um. Na, kriegt ihr jetzt noch eine Zugabe. Wir hören mit der Eva Brause auf. Eine Frau, die wirklich tolle Bilder von Gott hat. Sie hat vor Monaten Zahnräder gesehen, die ineinander greifen. Und sie hat dann gesagt, so soll eine Gemeinde sein. Das ist jetzt ein technisches Bild. Aber wenn jeder an seinem Ort die verschiedenen Körperteile Jesu seinen Platz einnimmt und wir zusammen schaffen, das war Gottes Wille. So hat sie es gesagt. So sollen wir sein. Und lasst uns nicht ein Steinchen sein für den anderen, damit das Rädle sich halt nicht dreht. Ein Steinchen reicht beim, das wirst du sagen, mit Zahnrad, da reicht das Sandkorn. Dass das ganze Gefüge schadet und es dreht. Gell? Also, und wenn an dir gesündigt wurde, du verletzt wurdest, dann vergib doch schnell. Die meisten meinen es doch gar nicht böse. Jetzt noch hier. Ich habe die Zeit noch 5 Minuten. Da kriegt er jetzt noch eins ins Genick. Neu, was Gutes. Bitte. Nein, ich brauche ein bisschen Zeit, ich muss den Mann hier einführen. Ich kann das nicht einfach so, ich könnte ja sein Zitat vorlesen und sagen, so und so hat gesagt, naja. Das hier, ich wusste es auch bis vor 3 Monaten nicht, ist nach der Bibel, zumindest nach einem christlichen Literaturwissenschaftler mit Ruhm, das meistgelesenste Buch nach der Bibel, und zwar aktiv gelesen. Natürlich ist Maos Lebensbeschreibung durch die Chinesen und der Koran, er steht ja dann vielleicht auch bloß auf dem Regal bei Moslems. Ihr könnt natürlich dann Ranking gucken, meistgelesenste Bücher der Welt, natürlich Bibel und so weiter. Aber es geht nicht ums Verbreitete, ums Gelesenste, wo man nachweisen kann, in Biografien von großen Führern und Politikern, egal, alles. Das meistgelesenste und umgesetzte Buch, das man feststellen konnte, ist dieses Buch hier. Imitatio Christi auf Lateinisch, die Nachfolge Jesu. Ich habe es nicht gewusst. Der Mann, der das geschrieben hat, ist in Handschrift geschrieben, 1350 geboren. Da haben sie hier gerade Hohenzollern, okay, das haben sie schon gehabt, die Burg und so weiter, also aus dem Hochmittelalter, auf Pergament geschrieben und natürlich dann gedruckt und so weiter. Also das meistgelesenste, C.S. Lewis hat jeden Tag drin gelesen und andere große Leute von der Churchill auch, von denen man gar nichts wusste. Ich habe ihre Ausgabe, ich habe das irgendwie im Flohmarkt für 1 Euro mal mitgenommen, einfach mal so, hat mir gefallen. Thomas A. Kempis, Thomas von Kempen. Das meistgelesenste Buch und hier geht es auch um die Meinung. Und das hat mich sehr bewegt. Also ich lese das Buch auch jeden Tag jetzt seit neuestem. Ja, das ist so altes Deutsch und man muss ein bisschen aufpassen. Es ist von 1917, mitten im Krieg geschrieben. Kann der noch auch bewegen. Ein Soldat hat es vielleicht an der Front dabei gehabt. Ist doch der Hammer, oder? Da war der Erste Weltkrieg noch nicht zu Ende. Und das Ding kommt aus dieser Zeit. Ist doch auch interessant. Gell? Das heißt, es war irgendeinem um die Zeit so wichtig, dass er das Ding aufhebt. Ja? Dieses Buch. Also jetzt muss ich aufpassen. Ja, also ich lese das 9. Kapitel 2. Wahr ist's, dass ein jeder gern handelt nach seinem eigenen Sinn und mehr zu denen sich hinneigt, die mit ihm eines Sinnes sind, also Meinung auf Schwäbisch. Aber ist Gott unter uns, dann gebührt sich's, dass wir zuweilen um des guten Friedens willen den eigenen Sinn lassen. Das meistzitierte Buch der Welt eines Mannes, der für Gott gelebt hat und der die Christenheit und man sagt sogar vielleicht die Weltgeschichte mehr geprägt hat als viele andere, der sagt, es ist manchmal besser, um des Friedens willen, wenn ihr zusammenkommt als Christen, eher im Kloster, die eigene Meinung einfach mal beiseite lasse. So wichtig ist sie gar nicht, denn ich kenne mich und dich auch. Wenn mir einer sagt, mit Umwelt, ich finde es super, ich bin für Umwelt, 100%. Also. Aber dann kommt der andere und sagt, naja, Arbeitsplätze und so weiter, dann bin ich auch da. Versteht ihr? Unsere Meinung, lasst die nicht zwischen uns kommen. Und damit kommen wir zum Ende. Lasst uns wirklich Einheit leben, aktiv suchen und wenn es geht, dem anderen kein Anstoß sein und dass man uns an unserer Liebe untereinander erkennt und wie das jeder Einzelne ausführt, das ist ja jedem überlassen. Wie sollen wir weitermachen, Daniel? Soll ich beten? Ich bin gerade in der Stimmung. Ja? Ich weiß jetzt, manchmal ein bisschen auftreten und dann hast du was anderes, oder? Gerne beten, ja. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir Zeugen haben aus den Jahrhunderten, die klug waren und die gewusst haben, wie gern wir doch unsere Meinung hätten, auch wenn es den anderen kränkt. Herr, wie sehr wir den Balken bei dem anderen sehen und unseren Splitter nicht. Herr, du siehst auch, wie wir dazu neigen, unsere eigenen Wege zu gehen und vielleicht doch vor sich hin zu wursteln. Herr, bitte öffne uns auch die Augen für das große Ziel der Gemeinschaft unter Christen, dass die Braut sich wirklich bereit macht, in Einheit, in Akzeptanz des anderen, wirklich der Leib Christi hier auf Erden zu sein. Und danke, dass wir hier ganz praktisch in Sonnebühl und so weiter das üben dürfen. Herr, und hilf uns auch, du weißt, dass uns schwerfällt. Herr, gib uns auch mal wieder einen Anstoß, wenn wir es vergessen. Und danke, dass du wirklich redest und danke für den ganzen Gottesdienst. Ja. Amen.
Vielen Dank, lieber Frank, für deine deutlichen Worte. Und es stimmt.